Lasst uns über Depressionen sprechen, weil es jeden treffen kann, weil wir uns das nicht einbilden, weil wir nicht einfach nur traurig oder müde sind, weil Menschen mit Depressionen sich von außen nur eines wünschen: Verständnis. Ich grüße dich, sehr schön, dass du da bist. Mein Name ist Nikolas Doster und ich möchte heute vor allem vom Patientenkongress Depression der Deutschen Depressionshilfe erzählen. Der fand nämlich jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme am vergangenen Samstag, also am 30. Mai 2026 in Frankfurt in der Alten Oper statt. Und das letzte Mal war ich krank, diesmal habe ich es geschafft, mal hinzufahren, war mit meiner Partnerin da und habe mich mal umgesehen, wer da so was anbietet und habe mir natürlich verschiedene Vorträge angehört. Und ja, ich möchte euch gerne berichten, so von meinen Eindrücken. Für alle, die es jetzt noch gar nicht gehört haben, was ist denn dieser deutsche, beziehungsweise was ist denn der Patientenkongress der Deutschen Depressionshilfe überhaupt? Diesen Tag hat der Professor Dr. Hegerl, das ist auch Mitvorsitzender der Deutschen Depressionshilfe, mal ins Leben gerufen und jetzt ist er eben zum 8. Mal schon stattgefunden, diesmal in der Alten Oper Frankfurt. Also ich habe ihn jetzt die letzten beiden Male auch erst auf dem Schirm gehabt, deswegen kann ich über die Vergangenheit da gar nicht sprechen. Und er ist eigentlich dafür da, um, so wie der Name schon sagt, Patienten, die von Depressionen betroffen sind, aber auch natürlich Angehörige und Interessierte über das Thema aufzuklären. Und die machen da einen ganzen Tag. Da gibt es verschiedene Stände, die man besuchen kann. Also die Depressionsliga, die Mut-Tour war dabei, verschiedene Bündnisse gegen Depressionen. Also ich glaube, das sind mehr so Selbsthilfegruppen. Auch die Telefonseelsorge hatte einen Stand und hat aufgeklärt. Also man konnte sich da informieren als Patient, als Angehöriger, als Interessierter. Und im großen Hauptsaal gab es natürlich auch eine ganze Reihe von Vorträgen, Aktionen und teilweise auch musische Beiträge. Es gab also einiges zu erleben. Grundsätzlich muss ich sagen, finde ich das eine super schöne Idee. Es fand auch in einem echt tollen Gebäude statt. Also ich fand diese alte Oper in Frankfurt, war ich zum ersten Mal, ganz tolles Gebäude, irgendwie so. Ah, ja, entschuldigt, ich kann euch nicht sagen, was für ein Stil oder was für ein Baustil ist es. Jedenfalls ist es ein sehr schönes Gebäude, innen teilweise auch moderne Elemente mit diesen klassischen Elementen, die so von früher noch vorhanden sind, verbunden. Also hat mir echt sehr gut gefallen. Von der Organisation her selbst kann ich jetzt sagen, ja, war schon echt ordentlich organisiert. Gab so die einen oder anderen Dinge, die nicht so gut gelaufen sind. Aber gut, das ist auch immer so bei so einer großen Veranstaltung, da läuft halt einiges auch immer wieder mal schief. Aber insgesamt muss ich sagen, tolle Idee. Durchführung war gut. Das Einzige, was ich zu bemängeln gehabt hätte, war das Mittagessen. Also bei 26 Grad drückender Hitze und im Gebäude war es auch eher drückend. Da brauche ich keine heiße Kartoffelsuppe. Da wäre was anderes schön gewesen. Aber das ist vielleicht auch meine persönliche Meinung. Ich war ein bisschen früher da und habe mich dann zum Beispiel mit der Eva Janen getroffen. Die kennt ihr als Depri-Disco, wenn ihr auf Instagram unterwegs seid, oder mit dem Sven Krawitz vom Semikolon Project. Beide sind auch bei mir im September erscheint ein Buch, 7 Gesichter der Depression, dabei. Und das war ganz schön, dass man sich mal im Live wieder oder überhaupt treffen konnte, ein bisschen Kaffee getrunken und unterhalten. Und dann ging es eigentlich relativ schnell schon zum ersten Vortrag beziehungsweise zur ersten Vortragsreihe. Und ich möchte heute mit euch eigentlich auch nur so hauptschwerpunkttechnisch über 2 Vorträge sprechen und ja, vielleicht ein bisschen noch drumherum, weil alles andere wirklich jetzt eher langweilig wäre, weil es nichts Neues war und vielleicht auch eher Berichte waren von Betroffenen, was jetzt nicht langweilig war, aber als Erzählung einfach nicht so richtig gut dient. Und der erste Vortrag, also zuallererst muss ich sagen, der Harald Schmidt ist ja Schirmherr der Deutschen Depressionshilfe und ich mag den Harald Schmidt total gerne, kann jeder sagen über ihn, was man möchte. Ich mag den gerne, ich mag seinen Humor und ist einfach ein unglaublich guter Entertainer. Ich habe so viel gelacht, wenn er am Moderieren war. Und der hat dann auch die Veranstaltung eröffnet und hat den Professor Dr. Hegerl auf die Bühne gerufen. Der Name sollte vielleicht bekannt sein, von ihm gibt es auch, ich glaube, mehrere Bücher über Depressionen, ist ein Facharzt für Psychiatrie und in der Deutschen Depressionshilfe Vorstand, ich glaube auch einer der Gründer wahrscheinlich, auch der Ideengeber und Gründer dieses Patientenkongresses. Und der hält da anscheinend traditionell immer so den ersten Vortrag. Und da saß ich drin und war schon mal gespannt, was der so erzählt. Also ich kenne seine Bücher, ich kenne seine Haltung, ich kenne seine Videos. Und bevor ich jetzt starte, möchte ich sagen, Professor Dr. Hegel, das ist ein ganz sympathischer Mann. Da kann ich gar nichts sagen. Und ist ganz toll, dass er sich einsetzt oder wie er sich einsetzt, auch für die Depressionsbetroffenen, für die Angehörigen. Das soll aber bitte nicht falsch verstanden werden, wie ich jetzt seinen Vortrag bewerte, weil ich war nicht ganz so einverstanden mit dem, was er so eröffnend gesagt hat. Und das möchte ich euch jetzt erzählen. Also an sich war es tatsächlich der erste Vortrag, den die Menschen dort hören. Und es war nicht der erste Beitrag, denn es waren so Trommler da aus Frankfurt, die haben so eine kleine Show gemacht, die fand ich ganz cool, hat Spaß gemacht, hat einige andere aber auch ein bisschen zu sehr überfordert, also so wie ich das beobachtet habe, das fand ich auch ein bisschen eine grenzwertige Idee, aber das will ich jetzt gar nicht kritisieren, weil ich fand es ganz schön. Aber der erste Vortrag, und es war eigentlich ja dann so der Einleitungsvortrag vom Professor Dr. Hegel, das hat mich ein bisschen verwundert, weil er hat also als erste Frage gestellt, wer war denn schon mal auf diesem Patientenkongress? Und ich habe mich da so durch den Saal umgeguckt. Ich saß auch relativ weit hinten beim ersten Mal und ich konnte so überblicken und ich würde sagen, das waren 98%, gingen da die Hände hoch. Also es waren sehr, sehr viele schon mal da. Und diejenigen, die schon mal da waren und sich mit Depressionen wahrscheinlich auch schon länger auseinandersetzen, die haben gar nichts Neues erfahren in diesem Vortrag. Und ich habe mich ja mit mehreren unterhalten und viele haben gesagt, also ich habe die Einleitung oder diesen Vortrag zum Einleiten jetzt auch nicht verstanden. Als allererstes will ich mal darauf eingehen, dass ich glaube, der Professor Hegel ganz oft wiederholt hat, dass Depression eine echte Erkrankung ist. Und ich frage mich immer, was ist denn eine echte Erkrankung? Er sagt es ganz, ganz oft, auch in Interviews, in YouTube, in Podcasts, in dem Podcast, den er mit dem Harald Schmidt macht, Raus aus der Depression, glaube ich, heißt er, sagt er das auch ganz oft. Aber erklären tut das nicht wirklich, warum es denn eine echte Erkrankung ist. Und ich habe mich diesmal gefragt, was ist denn eine echte Erkrankung? Wann ist etwas eine echte Erkrankung? Und kann man die Depression, die ja eigentlich nur an den Symptomen festgemacht werden kann, die aber auf hunderte andere Krankheiten ja auch passen, kann man die als echte Erkrankung wirklich so bezeichnen? Und ich habe echt gesucht. Und wenn ich jetzt so weltweit gucke mit der WHO und alles, was so Rang und Namen hat, es gibt tatsächlich keine, also ich habe zumindest keine gefunden, keine weltweit unumstrittene Definition von Krankheit oder Erkrankung. Auch von Gesundsein habe ich dann umgekehrt mal geguckt, was bedeutet das denn? Auch das ist so ein bisschen zwiegespalten. Also je nachdem, in welcher Organisation oder Land man da guckt, gilt man mit anderen Kriterien als gesund. In der Medizin ist es dann so, dass Begriffe wie Krankheit, Störung, Syndrom, Leiden und oder Erkrankung je nach Fachgebiet auch noch unterschiedlich verwendet werden. Und ich möchte es mal mit der WHO halten und gerade für psychische Störungen darauf eingehen, dass bei denen es eben so ist, eine psychische Störung ist dann auch als echte Erkrankung gekennzeichnet, wenn es eben klinisch bedeutsam ist, also wenn man kognitiv, also Konzentration und so weiter eingeschränkt ist, wenn die Emotionsregulation, das Verhalten oder der Leidensdruck mit Beeinträchtigungen in wichtigen Lebensbereichen verbunden ist, dann ist es eine Erkrankung. Also da wird jetzt gar nicht mehr so auf die Symptome geguckt, sondern eher auf das, wie sehr bin ich beeinträchtigt. Und in diesem Sinne muss ich sagen, okay, müssen wir ihm recht geben, die Depression ist eine echte Erkrankung. Ich habe dann auch noch mal tiefer versucht zu recherchieren, wie können wir denn dann abgrenzen. Gerade bei der Depression ist es ja so, dass man zum Beispiel durch einen Auslöser von einem Verlust in der Familie jetzt zum Beispiel in so eine Erkrankungsform rutschen kann. Also ab wann bin ich denn nicht mehr nur traurig und ganz natürlich vielleicht auch aus dem Leben gerissen? Ab wann bin ich denn dann erkrankt? Und hier geht es dann auch um die Beeinträchtigung und so um die Dauer. Also Erkrankung an sich kann man nicht wirklich festmachen an irgendwelchen ganz, ganz festen Eckdaten, sondern man muss das immer so in die Betrachtung ziehen, wie gut kann der Mensch sein Leben vielleicht noch bewältigen oder leben. Und dann würde ich sagen, ist die Depression eine echte Erkrankung, auch wenn wir eigentlich ja nur in Anführungszeichen nur Symptome haben, mit der wir das Ganze eingrenzen. Und ich weiß auch, warum er das oft sagt und warum er das auch so die Begrifflichkeit verwenden möchte, weil es gibt halt viele Menschen, die ja auch gesagt bekommen von Fachpersonal, naja, das ist dann wohl eher psychisch bedingt und so auf die Art, naja, das ist dann eher eingebildet und also die Sprüche kennen wir vielleicht auch alle. Und von daher finde ich es ja auch echt gut, das als Erkrankung zu bezeichnen und so die Haltung auch von vielen Menschen vielleicht zu drehen, zu sagen, okay, du hast jetzt nicht nur ein Problem irgendwo in deinem Leben oder irgendeine Kleinigkeit, sondern da steckt jetzt auch etwas dahinter, was man behandeln kann, als Erkrankung sehen darf und du darfst da jetzt auch mal an dich denken und mithelfen. Hier habe ich aber dann auch den ersten Kritikpunkt, weil das war so dann auf diesen Folien gestanden, dass eben Stress berufliche oder private Krisensituationen, Lebensumstände jetzt nicht unbedingt die großen Einflüsse auf diese echte Erkrankung haben. Und da bin ich irgendwie fast vom Stuhl gefallen, weil ich dachte, Moment mal, also ich spreche so viel mit Menschen, ich arbeite mit meinen Klienten und es geht dabei fast ausschließlich um Stress, um berufliche und oder private Krisensituationen. Geht natürlich auch um Denk- und Verhaltensmuster und so weiter, aber es geht auch um Lebensumstände. Und bei ganz vielen dieser Menschen musste entweder innen oder außen etwas geändert werden und dann ging es denen auch wahnsinnig viel besser. Also da bin ich ganz anderer Meinung und ich habe jetzt mir die Literatur so auch angeguckt, die vor mir steht. Also ich habe hier ungefähr, was weiß ich, 100 Bücher, die sich mit Depressionen auseinandersetzen. Und jeder hat da so seine eigene Richtung, sage ich mal. Und dadurch, dass wir ja auch keine exakt klaren Eckpunkte haben, wie wir das definieren, sondern nur Symptome in Anführungsstrichen, kann ja auch jeder so seine Meinung mitbringen. Und gibt aber auch einige, die sagen, also die Depression ist fast nur von Stress und Lebensumständen oder beruflich oder privaten Krisensituationen abhängig. Also manche gehen da auch in die ganz andere Richtung. Ich will jetzt gar nicht sagen, ist es richtig oder falsch, sondern ich finde einfach die Aussage total schwierig zu sagen, naja, also es ist jetzt nicht, dass man mal im Beruf ein bisschen Stress hat, auch wenn man mal länger Stress hat. Also die Depression ist eine echte Erkrankung und es kommt meistens woanders her. Das finde ich schwierig und da habe ich, also möchte ich deutlich Kritik aussprechen. Das kann man so nicht sagen. Dann kam auf einer Folie ein Thema, da bin ich auch, also von dem Stuhl, von dem ich ja eh schon fast runtergefallen bin, bin ich dann runtergefallen, weil, also er hat dann so aufgezeigt, dass es bei Depressionen eben ja Behandlungsmöglichkeiten gibt. Da gehe ich auch gleich nochmal drauf ein, weil da gibt es bei ihm immer nur 3 Stück. Mehr gibt es nicht. Und die alternativen Behandlungsverfahren, die hat er dann so ein bisschen kritisiert. Also die Heilpraktiker und die Atmungsübungen und der Steinheiler. Den hat er so ganz zum Schluss auch als Beispiel immer genommen, also irgendjemand, der dir einen Energiestein gibt und sagt, davon geht deine Depression weg. Grundsätzlich, ja, klar hat er da recht, da gibt es bestimmt auch schwarze Schafe und jemand, der sagt, ich verkaufe dir einen Stein für 15 Euro und den hast du dann in der Woche montags und dienstags in der rechten Tasche und donnerstags in der linken Tasche und dann wird deine Depression in 6 Wochen weg sein, du musst mir aber jede Woche einen Stein abkaufen. Ja, da ist bestimmt einiges dabei, was nicht okay ist. Ich sage immer, wenn es den Menschen hilft, den Placebo-Effekt hervorzurufen, dann ist das für mich okay. Wenn der Stein aber dann 5.000 Euro kostet und im Halbjahr also immer wieder erneuert werden muss, dann ist es natürlich nicht okay. Was ich aber krass fand und also meine Partnerin fand das auch krass, die hat in dem Moment dann auch so zu mir rüber geflüstert, er hat dann gesagt, also solche alternativen Behandlungen, davon rät er komplett ab und es gibt eben bei Depressionen Antidepressiva, es gibt Therapie und damit, das sind so die besten Behandlungsmöglichkeiten. Und er hat dann als Argument nachgeschoben, er würde, also wenn das seine Frau oder seine Kinder betreffen würde, würde er die auch mit Antidepressiva oder Therapie behandeln. Und dann hat meine Partnerin so rübergeguckt und gesagt, ja, also der Steinheiler sagt ja auch, ich würde meine Frau und meine Kinder damit behandeln. Also das war für uns überhaupt gar kein Argument, dass man das jetzt macht. Also da hat er dann auch gesagt, ja, da können Sie mir vertrauen. Und ich habe gedacht, ja, das sagt der Steinheiler wahrscheinlich auch, da können Sie mir vertrauen. Und so ist es ja nicht. Also Antidepressiva, ich möchte es ja immer nicht verteufeln, aber wir haben doch ganz klare, evidenzbasierte Studien und die werden ja jetzt immer schlechter, also fallen immer schlechter für die Antidepressiva aus. dass das nicht so funktioniert, wie es soll. Die haben ganz wenig Wirkstärke, die haben wahnsinnige Nebenwirkungen, die sind beim Absetzen die Hölle. Und ja, die haben sicher noch ihre Berechtigung, aber in der nationalen Versorgungsleitlinie Depression, in der ja, ich glaube, 40 Experten zusammengearbeitet haben, auch da steht drin, nur bei der schweren Depression soll überhaupt ein Antidepressivum angeboten werden. Da steht nicht drin, das muss unbedingt gemacht werden. Also das ist ganz, ganz deutliche Kritik, das so darzustellen, dass das die Behandlungsmöglichkeiten sind, die jetzt immer zum Ziel führen. Vor allem, wenn wir uns vor Augen halten, dass Antidepressiva, also Patienten, die das nehmen, ja nur zu ungefähr 50% drauf anschlagen. Ich bin einer derjenigen, bei dem hilft es gar nichts. Und Psychotherapie ist ja noch niedriger. Da ist eine Verbesserung um 50% der Symptome nur bei 41% der Patienten zu erwarten. Und das sind ja Zahlen, das ist, Achtung, ich möchte das nicht verteufeln. Beides hat seine Berechtigung. Vor allem Psychotherapie kann super helfen. Da kommt es auch ganz viel darauf an, wie lässt sich der Patient drauf ein und kann der überhaupt umsetzen, was die oder der Therapeut mit ihm arbeitet. Also da will ich jetzt nicht an die Menschen ran, sondern mir ist wichtig, das als die Behandlungsmöglichkeiten darzustellen und zu sagen, also es gibt die beiden, lasst die Finger von allem anderen, vor allem weil vieles andere den Menschen hilft. Also ich kann es nicht verstehen, woher diese Meinung kommt. Und hier, wie gesagt, ich habe eine deutliche Kritik, das darf man so nicht sagen. Und vor allem sich auf die Bühne zu stellen und zu sagen, ja, da könnt ihr mir schon vertrauen, das würde ich meiner Frau und meinen Kindern auch geben. Sorry, no, das ist ein absolutes No-Go. Es gab dann, um dem Ganzen noch so die Krone aufzusetzen, eine Folie, auf der stand, warum werden Antidepressiva denn mit Skepsis betrachtet? Und das ist wie so eine Rechtfertigung, also wurde dann ganz viel Argumente aufgezählt, warum Antidepressiva jetzt nicht so schlecht sind wie ihr Ruf. Und ich habe tatsächlich selbst, ich kann die nicht wiedergeben, ich habe es nicht mitgeschrieben, aber ich habe kein Argument gehört, das wirklich richtig ist. Also es waren alles so Gefühlsargumente und eben aus seiner Praxis, die er mal hatte. Ich weiß ja nicht, wer damals so seine Praxis hatte oder ob er im Krankenhaus gearbeitet hat. Ich glaube, er war in irgendeiner Klinik beschäftigt, aber ja, vielleicht war das damals so. Meine Partnerin und ich waren uns auch einig, diese Folien, die waren von 1980 oder so, weil da war so wenig Inhalt, was man heute eigentlich alles noch weitergeben müsste. Und ich war schockiert. Also ich war wirklich schockiert, dass dann die Antidepressiva auch noch so als gut dargestellt werden, dass die so toll wären und wirklich die Lösung bei Depressionen. Ja? Und also er hat gar nichts davon gesagt, dass die auch ihre superschweren Nebenwirkungen haben und dass da ganz viele auch drunter leiden. Und da habe ich auch nochmal das Steinheiler Beispiel. Da hat er auch irgendwann mal so ein Argument genannt, dass bei einem Steinheiler ist es ja so, dass die Depression, auch wenn man die jetzt nicht behandelt oder wenn man erste Behandlungen macht, die klingt ja trotzdem von alleine irgendwann ab, hat er gesagt. So, also irgendwann nach 3 bis 6 Monaten klingt die ja in der Regel von alleine ab. Ja, also wir haben auch Ausnahmen, manche haben das auch chronisch, manche haben es nach 9 Monaten erst, wissen wir alle. Aber er hat gesagt, na so, nach 3 bis 6 Monaten klingt es ab. Ich habe das mal recherchiert und so 6 Monate ist tatsächlich so der Median, bei dem die meisten ihre Depressionssymptome als verbessert einstufen würden, ohne dass jetzt große Behandlungen da wären. So, und jetzt hat er gesagt, wenn man jetzt beim Steinheiler ist und die Depression klingt jetzt zufällig von alleine ab, dann würde man sagen, hey, der Steinheiler, das ist die Depressionsheilmethode und ist dann natürlich total begeistert und, ne, und gibt es dann an andere weiter. Und das hat er natürlich dann erstmal verteufelt. Und beim Antidepressivum ist aber doch das genauso. Beim Antidepressivum ist doch auch die Verbesserung der Depression, wenn die von alleine kommt, zufällig habe ich ja das gleiche Problem, dass ich dann sage, oh, die Antidepressiva, die haben so super geholfen. Und wenn wir uns die Zeit angucken, bei Antidepressiva, mir fällt der Name jetzt nicht ein, es gibt jemanden, der das als Argument genommen hat und gesagt hat, guckt euch mal bei Antidepressiva die Zeit an, bis Menschen die nehmen und dann die Zeit, bis die wirken. Das ist ganz oft genau dieser Median, in der die Depression von alleine auch sowieso sich abschwächt. Und das kommt ja in die Studienzahlen auch noch mit rein. Und die sind ja eh schon nicht so gut Richtung Antidepressiva. Auch wenn man, also mir wird immer wieder um die Ohren gehauen, ja, es gibt doch so viele Beweise und Studien und was weiß ich. Ja, es gibt genauso viele Gegenstudien und Gegenbeweise. Also das ist ein Ticken besser als ein Placebo, mehr ist es nicht. Aber darum geht es mir eigentlich nicht. Also wenn es manchen Menschen hilft, ist ja unglaublich gut, dann hat es auch seine Berechtigung, passt schon. Aber das als die Methode hinzustellen, da stellen sich bei mir die Nackenhaare ganz einfach, weil es vor allem so viel mehr heutzutage gibt, bevor man sich diesen Nebenwirkungstornado stellt. Ich finde, der aktuelle Stand, alles, was ich jetzt recherchiert, gelesen, geschrieben, geguckt, mir gemerkt habe, aufbearbeitet habe, Depressionen sind viel, viel komplexer, haben ein viel breiteres Feld, das man da erzählen müsste, um vor allem die Patienten, die zum ersten Mal dahin kommen und sagen, ich habe jetzt gerade gar keine Ahnung von Depressionen, ich möchte mal wissen, was los ist. Die werden da in eine völlig falsche Richtung geleitet und auf einen Stand gebracht, der von, wie gesagt, 1980 aus meiner Sicht ist und gar nicht wirklich richtig aufgeklärt. Ja, was man jetzt dagegen halten könnte, ist, es gab danach noch andere Vorträge, die das dann vielleicht verbessern. Ja, also ich fand es nicht, dass es insgesamt, wenn ich jetzt als neuer Patient dahin gekommen wäre, dann hätte ich mir schon ganz, ganz viel selbst zusammensammeln müssen, dass ich dann auf diesen einen Stand komme, was man jetzt mit einer Depression wirklich macht. Ich wäre tatsächlich wahrscheinlich rausgegangen, hätte gesagt, ja, Antidepressiva und Therapie, das ist die State of the Art. Und das ist es aktuell, wenn man das Fachpersonal so sich anguckt, ist es aktuell noch so tatsächlich. Ich glaube aber, das wird sich ändern und das werden wir in 10, 20 Jahren, wird das nicht mehr State of the Art sein, beziehungsweise Therapie natürlich schon, aber ganz andere Therapieverfahren. Komme ich auch gleich drauf beim Thema hartnäckige Depression. Und das letzte Thema ist, dass mir zwei, dreimal aufgefallen ist, dass der Professor Hegel gesagt hat, also die Depression ist eine Gehirnerkrankung und das so als Einzelaussage hat stehen lassen. Und ich habe es auch im Zusammenhang oder im Kontext mit der Folie, die er da gerade erklärt hat, einfach nicht so richtig wahrgenommen, ob er es dann noch wirklich klargestellt hat. Denn auch das habe ich jetzt so oft schon recherchiert und immer wieder versucht, nochmal neu auf die Probe zu stellen, weil manche Menschen behaupten immer, es wäre eine Gehirnerkrankung und dafür ist es zu komplex. Also aus meiner Sicht kann man es nicht als Gehirnerkrankung bezeichnen, weil es eben noch viel mehr Puzzleteile gibt, die da auch eine Rolle spielen. Und bei Depressionen gibt es bisher keinen einzelnen Hirnscan, es gibt keinen Blutwert oder Biomarker, mit dem man Depressionen im klinischen Alltag sicher diagnostizieren kann. Und nur dann könnte ich ja sagen, das ist eine Gehirnerkrankung. Was aber natürlich richtig ist, dass das Gehirn immer mit beeinträchtigt ist. Also es gibt ganz viele Studien, die natürlich sehen, dass gewisse Gehirnareale verkleinert sind oder abgeschwächte Aktivitäten aufzeigen und so weiter. Ja, aber dadurch ist es ja noch keine Gehirnerkrankung, weil dann aus dem, was ich recherchiert habe, müsste es dann dort auch eine Lösung geben oder von dort aus gesehen. Und das ist eben nicht so. Wir wissen ja nicht so richtig. Es gibt nicht diese eine Lösung. Es gibt noch nicht mal diesen einen Marker, der auf jeden Patienten zutrifft. Leider. Und deswegen ist für mich die Depression als Gehirnerkrankung zu benennen nicht richtig oder zu vereinfacht dargestellt. Und ich möchte auch gar nicht jetzt so ins Detail eigentlich gehen und sagen, oh, ich bin da jetzt der Paragraphenreiter und da muss man auf den... Nee, ich will mich da eigentlich gar nicht beschweren und jetzt so verbittert sein, aber wisst ihr, was mich so stört? Wenn man das so einfach darstellt, neue Depressionserkrankte, die gehen einfach mit einer falschen Haltung und falschen Informationen den Weg weiter. Und das ist ja das, was früher dazu geführt hat, dass es immer ewig gedauert hat, bis da die richtigen Wege eingeschlagen worden sind. Deshalb habe ich auch mein Buch geschrieben, zum Beispiel, dass das andere nicht mehr passiert. Und das stört mich einfach. Diese Haltung, die da propagiert wird, das finde ich einfach schade. Es ist keine Gehirnerkrankung an sich, sondern es ist einfach eine hochkomplexe Erkrankung, bei der das Gehirn eine große Rolle spielt. So ist es wahrscheinlich richtig. Und die Haltung, die neue Patienten haben, und ich habe tatsächlich mit zwei gesprochen auf dem Kongress, die haben mir dann erzählt, wie sie weiter vorgehen wollen. Und also weiß nicht, ob ich das jetzt erzählen darf von denen, deswegen lasse ich es auch. Aber ich fand deren Haltung danach nicht gut und habe dann zumindest gesagt, naja, ich würde das und das und das vielleicht nochmal ausprobieren. So, ich denke, damit lasse ich es jetzt mal bei diesem Vortrag sein. Also für mich war das ein sehr schwacher Vortrag, vor allem zu Beginn, und der hinterlässt einfach gerade Menschen, die nach Wissen suchen, die glauben, jetzt habe ich hier das Fachwissen, aber im Prinzip nichts wirklich Handfestes mitgenommen. Das ist für mich ein deutlicher Kritikpunkt. Nochmal, das hat nichts persönlich mit dem Professor Hegel, nichts mit der Deutschen Depressionshilfe zu tun. Ich finde einfach, den Vortrag sollte man in Zukunft überlegen, ob man den so nochmal hält oder ob man den nicht anders gestaltet. Das ist einfach so mein Kritikpunkt. Bevor ich jetzt zum zweiten Vortrag komme, den ich euch noch so Revue passieren lasse, erzähle ich euch noch so eine kleine Anekdote. Es gab bei dem Patientenkongress nämlich einen Büchertisch, fand ich tolle Idee, dass es dort ganz viele ausgewählte Bücher gibt. Da war also Thalia und zwei Mitarbeiterinnen von der Thalia, die sich da hingestellt haben, um die Bücher aufzubauen und zu verkaufen. Und da waren viele schöne Bücher dabei und mein Buch war nicht dabei. Aber ich war vorbereitet, ich hatte ein Exemplar dabei und habe dann einfach mal gefragt, hey, habt ihr das Buch da? Weil hätte ja auch sein können, dass ich es übersehen habe. Und dann hat sie so, also die eine Mitarbeiterin hat dann so über alle Bücher drüber geguckt und gesagt, nee, aber das habe ich schon mal gehört. Und dann ist sie an ihren Laptop gegangen, hat es eingegeben, Dein Weg aus der Depression. Und hat gesagt, es ist gelistet, aber ich kann es Ihnen bestellen. Da habe ich gesagt, naja, wäre doch schön, wenn wir das hier auf dem Tisch hätten. Habe das dann so aus meiner Tasche ausgepackt und gesagt, ich hätte hier ein Exemplar, das stelle ich Ihnen kostenlos zur Verfügung, können Sie so ausstellen und wer es halt haben möchte, kann es bestellen. Und dann hat sie mich ganz überrascht angeguckt und gesagt, nee, das darf ich nicht, weil ich darf hier nur Bücher ausstellen, die von der Veranstaltungsleitung sozusagen abgesegnet sind. Ja, fand ich ein bisschen seltsam, weil es ist ja die Thalia, es ist ein Depressionsbuch und ja, also uns kam das irgendwie ein bisschen seltsam vor und habe ich gesagt, gut, wenn das nicht geht, dann geht's nicht, spreche ich mit dem Veranstalter, ich habe leider keinen erwischt, also dann war das eben nichts an dem Tag. Für mich natürlich sehr schade, weil da sehr viel Publikum auch da ist und mein Buch hilft, glaube ich, sehr weiter, deswegen finde ich es schade. Und auf der anderen Seite war für mich auch sehr schade, dass ich dann mal so durchgeguckt habe, welche Bücher sind denn da? Und wie gesagt, ich habe hier bestimmt, 80, 100 Depressionsbücher so um mich rum in meinen Zimmern und ja, es waren jetzt nicht die Besten da und die Besten waren nicht da, so muss man es eigentlich sagen. Und vor allem die genau diese fachlichen Themen, die ich jetzt gerade von dem ersten Vortrag kritisiert habe, vor allem die das eben untermauert hätten, die gab es nicht. Und deswegen war ich ich war ein bisschen enttäuscht. Ich nenne es mal so. Und dann lasst uns mal zum zweiten Vortrag kommen, den ich als interessant eingestuft habe, eben auch, um euch davon berichten zu können. Und zwar ging es da um den Vortrag Hartnäckige Depression. Die Frage war, bei mir hilft nichts, was tun? Der Vortrag war von Dr. Christine Reif-Leonhardt vom Universitätsklinikum Frankfurt am Main. Und der Vortrag, den fand ich eigentlich echt gut, weil der hat so aufgezeigt, was ist denn möglich oder was können wir denn tun, wenn bei Depressionen eben ja manches irgendwie nicht so richtig hilft oder immer wiederkehrt. Und was ich spannend fand, ist, dass die in Frankfurt am Main eine von, ich glaube, ganz wenigen Spezialkliniken eben haben, in denen man sich mit so hartnäckigen Depressionen mal wirklich durchchecken lassen kann und auf andere erstmal vielleicht ähnliche Erkrankungen oder vom Erkrankungsbild ähnliche Erkrankungen checken lassen kann. Und wenn es eben dann doch auf die Depression rausläuft, die hartnäckig ist, dann kriegt man dort eben nochmal vielleicht ein anderes Medikament, eine wirklich haarkleine Medikamenteneinstellung, also da wird dann auch Blut abgenommen und geguckt, ne, wie ist der Spiegel, und die haben eben auch neue Verfahren, die man bei denen machen kann. Also die hatte später auch einen Gast da, einen Patienten, mit dem sie, glaube ich, aktuell auch noch arbeitet, der Esketamin nimmt, und die hat eben auch aufgezeigt, was gibt es denn eigentlich so, was kann man denn noch machen, wenn eben Antidepressiva und Therapie gar nicht helfen. Die schlechte Nachricht ist, also ich habe nichts Neues erfahren. Es war eigentlich so, dass der Forschungsstand der gleiche ist. Dafür kann die Dr. Christine Reif-Leonhardt natürlich nichts, dass da jetzt noch nichts weitergeht. Aber jeder, der mein Buch gelesen hat, der ist quasi auf dem aktuellen Stand. Also was Besseres gibt es noch nicht. Von Psilocybin zum Beispiel hat sie jetzt noch gar nichts gesagt. Also das scheint immer noch so im Forschungsstadium zu sein, beziehungsweise so im letzten Stadium zur Freigabe. Ich glaube, einen Professor darf es ja schon benutzen. Esketamin eben hat sie gesagt, also das ist dieses Nasenspray, das man nehmen kann. Aber Achtung, das ist nicht ein Nasenspray, das man in der Apotheke abholt, sondern das macht man unter ärztlicher Aufsicht. Ich glaube, ein paar Mal die Woche geht man zum Arzt oder in die Klinik, kriegt dieses Nasenspray, weil der Patient, der da war, der das eben klinisch auch durchführen hat lassen mit diesem Nasenspray, der hat auch erzählt, dass da auch ganz schöne Nebenwirkungen während der Behandlung da sein können, also dass einem da schon mal deutlich schwindelig wird und so weiter. Aber dem ging es dann auch schneller besser, also so, dass er wieder arbeiten konnte. Das scheint bei ganz hartnäckigen Depressionen schon noch so ein Weg zu sein, den man zusätzlich gehen kann mit diesem Esketamin. Und ansonsten waren es die üblichen Dinge, also eben diese Elektrokonvulsionstherapie, also diese Elektroschocks, die hat sie aber auch nochmal erklärt und gesagt, also man muss sich da nicht super fürchten davor, weil das wird unter Narkose gemacht und es ist ein ganz, ganz kurzer Elektroimpuls fürs Gehirn und also es ist nicht so schlimm, wie das alle vermuten und es hilft halt tatsächlich auch bei ganz hartnäckigen Depressionen weiter. Dann gab es auch die RTMS-Methode, da hatte ich auch schon mal eine Podcast-Folge mit dem Professor Plevnia aufgenommen. Also das ist diese klinische transkranielle Magnetstimulation, da muss man auch in die Klinik und ich glaube fünfmal die Woche für eine halbe Stunde dieses Gerät dann aufsetzen und also das macht dann dort Personal, der Arzt oder jemand vor Ort und dann geht man wieder nach Hause und ich glaube das wird dann mehrere Wochen durchgeführt, 6 Wochen, 10 Wochen. Und das soll auch ganz gut helfen bei hartnäckigen Depressionen, aber auch wieder nicht bei allen. Und die haben auch dieses Mal dieses TDCS-Verfahren genannt, das ich jetzt die letzte Zeit ja mit dem Flow-Gerät probieren durfte. Also alle, die sich noch nicht informiert haben, das Flow-Gerät, das man auf den Kopf setzt, das kann man aber auch zu Hause machen. Das habe ich letzte Woche, also in der Podcast-Folge 56, mit meiner Partnerin mal eingeordnet, weil die hat das auch benutzt, beziehungsweise die benutzt es immer noch, weil sie super davon überzeugt ist und ich beneide sie, dass ich es gerade nicht benutzen kann. Aber hört euch bitte die ganze Folge an, wenn ihr da mehr wissen wollt. Und ansonsten war, glaube ich, war nicht viel Neues, was man eben bei hartnäckigen Depressionen machen könnte, als die üblichen Infos, die man eben sowieso schon eigentlich hat. Fand ich auch ein bisschen schade. Ich wäre in manche Themen gerne noch ein bisschen tiefer eingestiegen. Sie hat selber gesagt, ich habe nicht so viel Zeit. Ich muss das ein bisschen oberflächlicher machen. Ne? Dafür kann sie auch nichts. Das möchte ich gar nicht kritisieren, weil ich glaube, bei so einem Patientenkongress versucht man natürlich, den auch möglichst spannend zu gestalten, dass man dann sich jetzt nicht nur langweilt und da verschiedenes Programm aufzufahren. Und deswegen, ja, ich fände es da eher schön, wenn man vielleicht von der Deutschen Depressionshilfe sagt, also die Vorträge, die da waren, da macht man vielleicht bei ganz bestimmten, bei einer gewissen Resonanz vielleicht nochmal eine Online-Veranstaltung, wo man dann tiefer gehen kann. Alles andere, also da waren natürlich noch ganz viele andere Vorträge und Aktionen und so weiter, aber da möchte ich euch jetzt gar nicht groß von erzählen. Erstens habe ich nicht alle besucht, weil da ging es dann auch viel um die Rolle der Angehörigen zum Beispiel oder was ist Selbsthilfe, Selbsthilfegruppe, was kann man da leisten, dann Apps zum Beispiel und so weiter. Das haben wir ja alles als Themen schon durch. Und das war einfach, denke ich, für viele, die da zum ersten Mal hinkommen oder sich zum ersten Mal damit beschäftigen oder da einfach ein bisschen tiefer einsteigen möchten, ist es vom Themenbereich dann schon schön auch aufbereitet. Es gab auch Lesungen, unter anderem auch von der Eva Janen, die ihr Buch Die Gedanken sind Blei vorgestellt hat. Die hat gesagt, es war ein bisschen schade, dass von der Organisation her es so war, dass man vorher Bescheid geben musste, dass man zu dieser Lesung kommt. Und es war aber so, dass nur die Hälfte des Saals am Ende besetzt war, obwohl viel, viel mehr Leute angemeldet waren. Und dann standen aber noch einige Leute vor der Tür und die wurden nicht reingelassen. Und das war natürlich ein bisschen schade, hat sie gesagt. Das ist vielleicht auch so ein Hinweis an die Organisation. Da könnte man auch 5 Minuten vorher sagen, also jetzt geben wir die Plätze frei. Wer da nicht da ist, hat dann eben Pech gehabt. Das kann man ja auch vorher kommunizieren. Genau. Ansonsten, großer Kritikpunkt ist für mich eine heiße Kartoffelsuppe gewesen, die es mittags gab bei 26 Grad Hitze und drückender Hitze. Das, da bin ich dann lieber mit meiner Partnerin ins Restaurant gegangen und was Kaltes getrunken und habe was anderes gegessen. Aber ansonsten, wie gesagt, an sich schöne Idee. Den ersten Vortrag, ja, da war ich gar nicht mit einverstanden. Wenn sich jetzt jemand von euch fragt, der da noch nie war, soll ich da hin oder soll ich da nicht hin? Also ich finde es tatsächlich einen schönen Tag. Ich würde jetzt wahrscheinlich auch keine ewige Reise dahin machen. Das wäre es mir wahrscheinlich einfach nicht wert. Es kostet auch ein bisschen was Eintritt. Was ich schön finde, ist eben, dass man dort Menschen sieht, Menschen kennenlernt, dass man da unter vielen Gleichgesinnten im Sinne von Erkrankung ist. Das ist immer ganz schön. Ich treffe mittlerweile ganz viele Menschen so, die ich schon kenne. Ich habe dort auch Klienten von mir getroffen zum Beispiel und Mitautoren für das neue Buch. Also für mich war das ganz schön. Die Ausstellerstraße fand ich auch ganz spannend. Da kann man auch mal durchgehen und so sich so informieren, was gibt es da. Und wenn man da noch nicht so im Thema ist, dann macht es schon auch Spaß, sich da ein bisschen beraten zu lassen und erzählen zu lassen, was gibt es so. Jedes Gespräch bringt einen da ja auch so einen kleinen Millimeter weiter. Also, es ist so eine Kann-Veranstaltung. Ich finde, es ist jetzt, so wie ich das jetzt erlebt habe, keine Muss-Veranstaltung mehr für mich. Schön, aber ja, kommt drauf an, was da in Zukunft sich vielleicht am Programm tut oder wie es in Zukunft eben aufgebaut wird. Mal gucken, was ich da mache. Ich hoffe, ich konnte euch da so mal ein bisschen Einblick geben und so, naja, einen guten und einen weniger guten Vortrag oder von denen erzählen. Zum Abschluss grüße ich jetzt noch die Corinna, die mich ganz zum Schluss, bevor ich gehen wollte, noch mit Lukas angesprochen hat. Wie heißt dein Podcast nochmal? Und also nochmal jetzt ganz offiziell, es ist gar nicht schlimm, dass du mich mit Lukas angesprochen hast. Das war nicht das Problem, sondern ich dachte erst, sie hat gesagt, wie heißt dein Podcast nochmal, hat sie gesagt. Und dann Lukas hinterhergeschoben. Und bei dem ersten Teil habe ich gedacht, bei Podcast meint sie wahrscheinlich mich, habe sie angeguckt. Und als sie Lukas gesagt hat, dachte ich, oh, da ist vielleicht noch hier jemand mit Podcast und ich muss gar nicht antworten. Deswegen war meine Reaktion etwas verdutzt, aber ist nicht schlimm. Ich kriege auch nicht jeden Namen auf die Reihe. Grüße gehen raus an die Corinna, die gerade auf Mood-Tour ist. Und durch unser Kennenlernen dort wird die bald auch eine kleine Geschichte zur Mood-Tour hier im Podcast erzählen dürfen. So schnell kann das gehen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch alles Gute. Macht's gut. Ciao. Das war Lasst uns über Depressionen sprechen. Wenn es dir gefallen hat, wir freuen uns über dein Feedback und eine Bewertung. Bitte bedenke, dass alles, was hier besprochen wurde, auf meiner eigenen Meinung oder der Meinung meiner Gäste basiert. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute.